Guten Morgen miteinander. Ich liebe das, Gemeinden kennenlernen. Da kann ich so Gebäude anschauen, ein bisschen die Leute spüren, nachher beim Käffeln. Gibt wahrscheinlich noch einen Kaffee. Ein bisschen mit den Leuten reden, wie sie sich wohlfühlen und so. Genau. Ob sie gastfreundlich ist oder nicht. Genau, nein, ist gut. Zu meiner Person, eben Pascal Graf. Ich bin mittlerweile Midlife Crisis habe ich gar nicht so erlebt. Ich bin 53. Das kannst du nicht werden mit 4 Kindern, genau, ganz gross, dann in kleineren, dann kleine und dann ganz kleine, genau. Bin glücklich verheiratet seit 23 Jahren, das ist heutzutage auch nicht mehr so üblich, aber wir feiern sie jeden Tag neu, es ist ein Geschenk, genau. Ich bin vorher an einem anderen Bund, im FEG-Bund. Wir haben im Auftrag von der Inlandmission im Glanerland eine Gemeinde gegründet. Wir haben 2004 angefangen und dann 2015 haben wir sich in die Selbstständigkeit entlassen. Dann ist das Ganze losgegangen. Wie geht es weiter? Herzschmerz, das Kind loslassen, wow, weitermachen. Und dann habe ich Krishona neu kennengelernt, die Krishona-Ferien in Kroatien. Und mir hat das Movement von der Krishona, die Bewegung, hat mich voll angesprochen. Da will ich auch dabei sein. Ich habe kurz mit dem Peter Glor geredet und so. Ja, komm einfach, melde dich und dann ist gut. Genau, und dann ist das Ganze losgegangen mit Wattwil, also im Toggenburg. Wir haben dort vor 3,5 Jahren gestartet. Coole Gemeinde. Ähnlichkeit mit Glanerland, einfach sind es Toggenburger. Ganz lässiges Volk. Mal, ich habe sie lieb, echt lieb. Und momentan haben wir ein Problem, wir haben keinen Platz mehr. Wir suchen nach Möglichkeiten, uns weitere Leute kommen zum Glauben. Was willst du noch mehr? Was willst du noch mehr? Ich habe mir überlegt, ich bin kurz zu Träumen gegangen. Ich nehme es nachher mit, euer Gebäude. Ist das okay? Kann ich gerade brauchen, das ist gut. Super, nein, ihr habt wirklich... Wenn das stimmt, was ihr gesungen habt, wir bauen das Haus für Gott, sind wir gut unterwegs. Muss immer das Zentrum sein. Muss immer das Zentrum sein. Wir bauen es für Jesus Christus, für Gott und dass er der Mittelpunkt ist. Das ist auch ein Stück wie meine Leidenschaft. Ich habe ein Hobby. Mein Hobby ist Autofahren. Wir haben momentan ein neues Auto, das ist auch cool. Ich kann gerne Schneeschuhe laufen. Aber meine Leidenschaft ist Gemeinde, Gemeindearbeit, Gemeindebau. Das werdet ihr wahrscheinlich mit dem Thema Hoffnung pur ein bisschen spüren, wenn ich nicht mehr höre reden. Aber kannst du mich an dem bremsen oder irgendwie so machen? Oder? Keine Ahnung. Gut, ich fange an, weil die Zeit läuft, ich habe viel auf dem Herzen. Wir sind in der Gemeinde in Wattwil zur Zeit dran, ich will das DNA zu setzen, Hoffnungsträger. Bin ich zu laut oder musst du ein bisschen runter tun? Ich habe das Gefühl, ich höre mich so streng. Genau, danke vielmals. Das DNA, Hoffnungsträger, so dass das Licht in die Bevölkerung bringen. Wir haben etwas Gutes, wir haben die beste Botschaft, dass es läuft. Und ich habe gefunden, ich starte das neue Jahr mit einer Predigtserie aus dem 1. Petrusbrief, Hoffnungsträger. Und habe gefunden, auch gespürt während dem Skifahren und so, das wäre nicht etwas für euch. Und habe ihm gerne noch angeleitet, du, das wäre Hoffnung pur. Ihr müsst das einfach hören und dann sind wir wieder motiviert. Mein Ziel ist heute Morgen, dass ihr so einen MUT-Modus könntet ihr kommen, so einen Mutmodus, weil ich kann, weil ich eine Hoffnung habe, die von dem Kreuz herkommt. Es ist Jesus Christus. Dass man das einfach wieder hört, es tut gut und dann wieder durchstartet, das wünsche ich mir für die Predigt. Zuerst aber ein paar fiktive Sachen. Nehmen wir an, es ist in einem Pflegeheim, eine schwerkranke Frau, sagt zu einer VG-Angestellte, es ist einfach schön, wenn sie da sind. Es ist so beruhigend, sie sind so friedlich und fröhlich. Ich fühle mich geborgen. Sie geben mir Hoffnung. In einer Wohnung, in einer engen Wohnung in Toggenburg, ein Nachbarskind ist bei einer anderen Familie zu Besuch. Und das Nachbarskind sagt dann zu dieser Mutter von seinem Spielkameradli, darf ich einmal bei euch übernachten? Es ist einfach so kuschelig, heimelig bei euch. Ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl. In einer Kantine sagt der Mann zu seinem Gegenüber, ich weiß gar nicht, wieso ich die Story euch oder dir erzählt habe. Ich habe sonst niemanden, wenn man es erzählen will, aber ich habe das Gefühl, du gibst mir neue Hoffnung, danke, hast du das Hoffnungsohr. Im Chefbüro, das Quali-Gespräch, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Am Schluss sagt der Chef, ah ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd, was sie sagen, aber irgendwie tun sie im Geschäft gut, schön sind sie da, sie verbreiten so eine Wärme, es ist einfach cool, sind da. Hoffentlich kündet er nicht schon bald, sondern bleibt er ewig. Okay. Der Hotelier in Kroatien, das ist nicht fiktiv, das ist wirklich passiert, Krishona-Ferien 2015, sagt bei der Verabschiedung, wir haben eure Gruppe gerne in unserem Hotel gehabt, eure Umgebung, Oder euer Umgang mit unseren Angestellten, ein Umgang unter euch war etwas Besonderes gewesen, anders als man es kennt. Frag an dich, frag an sie. Wann hast du das letzte Mal gehört, dass man über dich so geredet hat? Wir wünschen uns ja von Herzen, dass wir einen Unterschied machen in unserer Welt, dass wir einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Und eigentlich möchte man das auch gerne hören. Du tust gut, wenn du kommst, du Christ. Cool gibt es euch, Christiane Amriswil. Toll sind ihr da in unserem Dorf. Das würde man doch gerne hören. Aber eben, das ist zum Teil ein langer Weg. Aber dazu braucht es auch eine Portion Mut, es braucht eine Portion Hoffnung. Dran zu bleiben mit dem Wunsch, ja, man will etwas verändern. Ich will ein Hoffnungsträger sein. Und da möchte ich mit euch jetzt in den 1. Petrusbrief einfach einmal eintauchen. Bevor wir einen Text anschauen, der voller Hoffnung sprudelt, ist es am besten, wenn wir die Adressaten, die den Brief bekommen haben, kurz verstehen, in welcher Situation sind die gewesen. Es könnte nämlich auch eine Situation werden, wo wir auch mal reinkommen in 20, 30, 40 Jahren. Wer weiß, wir kennen die Geschichte nicht. Der Brief war wirklich ein Brief und der Absender war tatsächlich der Petrus. Der Petrus hat er geschrieben. Jeder von uns kennt den Petrus. Klar, logisch, er war ein Apostel. Eine wichtige Figur im Neuen Testament. Einer, der den Karren geschissen hat. Einer, der aus dem Vollen geschöpft hat, wo er während 3 Jahren von Jesus überkommen hat, gelernt bekommen hat, erlebt hat und auch eingeimpft bekommen hat, hey, bring das dann weiter. Mach weiter so. Der Petrus war vom Typ her eine dynamische Persönlichkeit gewesen. Immer schnell zum Reden, hat sich schnell reingegeben in alle Situationen. Er hatte eine riesengroße Leidenschaft gehabt und zwischendurch hat er schneller geredet als gehandelt und gedacht. Also mir persönlich entspricht der Petrus. Ich bin auch so einer. Ich habe Situationen, wo ich in Wattwil kennengelernt und reingekommen bin, schnell klappen auf, etwas kann, eine Idee und dann, okay, es braucht noch ein paar Leute, die noch Strukturen legen und noch gute Ideen haben und auf den Boden bringen und so. Gut, gibt es die in der Gemeindeleitung. Aber vom Typ her fühle ich mich sehr nahe beim Petrus. Ich kann ihn voll begreifen und verstehen. Und ich glaube näher mich, wenn er heute da wäre. Der Petrus hat dann trotzdem den Namen bekommen, den Spitznamen. So wie der Roger Federer, der Rocker oder wie er heisst oder so. Felsen. Felsen hat er bekommen. Wo Jesus sagt, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Du bist ihn und ich nehme dich. Was ist doch das für ein Motivationsschub für den Petrus? Du willst mich brauchen. Gewaltig. Er war ein Leiter von der ersten damaligen Gemeinde. Er ist ein wichtige Figur gewesen, hat viele, er hat 2 Briefe geschrieben, nicht viele. 2 Briefe geschrieben und wahrscheinlich noch Briefe, die man vielleicht nicht kennt, wie auch immer. Er hat das Anliegen gehabt, das er immer wieder hat wollen, an die Leute bringen. Und wahrscheinlich würde er heute genau das Gleiche sagen auch. Kommen wir zurück zu der Wahrheit, die in Jesus Christus ist, die ich in diesen 3 Jahren bekommen habe von Jesus Christus. Bleibt dran, weiterhin, bleibt dran, bleibt fest. Mitgeschrieben hat der Brief, wenn man das Kapitel 5, Vers 12 liest, der Silas oder der Silvanus. Und die, die ein bisschen die Bibel kennen, jawohl, das ist doch die Apostelgeschichte. Genau der ist es. Silas war auch mit dem Paulus zusammen im Gefängnis gewesen. Dann ist er dort über übernatürliche Wunder, Art und Weise befreit worden. Silas war der Reisebegleiter gewesen von diesen grossen Aposteln. Er ist auch beauftragt worden mit Paulus und Barnabas, zusammen den Beschluss, den sie in Jerusalem gefällt haben, weiterzugehen, weiterzubringen in die verschiedensten Gemeinden. Er erscheint auch im Timotheusbrief, wo der Apostel Paulus geschrieben hat. Das Fazit, er, der Silas, war wahrscheinlich ein theologischer Berater gewesen, ein Mitarbeiter und ist auch mit dem Paulus, mit dem Petrus eben auch unterwegs gewesen. Woher stammt der Brief? Petrusbrief. Kapitel 5, Vers 13, lesen wir ganz kurz einfach den Spruch oder das Synonym, die, die mit mir zusammen hier in Babylon sind. Komischer Begriff. Du kommst ins Studieren und sagst, was meint er mit dem? Ist das die, wie auch immer da, der Teufel oder wie auch immer, das, wo ein Endzeit, oder was soll das bedeuten? Die Ortschaft Babylon hat es tatsächlich gegeben. Und ein paar Jahrhunderte vor dem Brief war das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon. Babylon, ein Synonym, ein Begriff, wo das Volk Israel, wo die Gemeindeglieder, wo die Leute gespürt und verstanden haben und gewusst haben, wow, vom Gefühl her, das ist genau der Ort Babylon, wo wir aus der Heimat rausgeschrissen worden sind, wo meine Familie rausgeschrissen worden bin und einfach in schwierige Unterdrückung geführt worden bin. Dort, wo es nicht mehr schön war, dort, wo mein Glauben angefochten war, das ist synonym das Bild Babylon. Und die Leser haben genau gewusst, was das heisst, die ihr mit mir zusammen in Babylon sind. Und dazumal ist es klar, wenn wir ein bisschen recherchieren, das war ein Deckname für das damalige Rom, das Machtzentrum der damaligen Zeit, wo Einfluss und Macht hatte in der ganzen damaligen Welt, wo etwas sagen hatte, das Römische Reich. Die Frage jetzt, woher ist der Brief geschrieben worden? Könntest du die erste Folie bringen mit der Karte? Reise auf die Karte, genau. Die kannst du nachher bringen, die Folie. Genau die. Der Ort oben, der Fleck, das ist Kleinasien und das wäre das heutige Türkei. Der Brief ist geschrieben worden an Kappadokien, Galatien, Phrygien, Bithynien, Pontus und vielleicht auch Mysien. Dort hat es mega viel neugründige Gemeinden gegeben. Und dort in der Kleinasien hat Petrus den Brief geschrieben gehabt. Warum gerade Rom? Und das ist ein bisschen spannend, um das ein bisschen herauszufinden, oder warum gerade der Ort? Der Brief ist ca. 62 nach Christus geschrieben worden. Und zwar hat es damals in Rom ein riesengroßes Feuer gegeben, wo wahrscheinlich, man nimmt es an, Geschichtsschreiben, der Kaiser Nero geleitet hat. Das ist ein bisschen grössenwahnsinnig gewesen, hat gefunden, jetzt muss ein neues Amriswil her, oder? Wir machen einfach alles kaputt und bauen ganz etwas Neues auf. So ein Vergleich, vielleicht ein blöder Vergleich. Aber er hat eine Idee gehabt, ich mache das Rom neu. Ich tue alles eliminieren. Und dann hat es natürlich einen Schuldigen gebraucht. Und der Nero hat gesagt, das sind Christen gewesen. Der Nero hatte ein Hobby, der Nero hatte eine riesengroße Parkanlage mit so Wasserdüsen und Planschbecken und Gummientli wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er einen Flick gehabt. Er hat nämlich in seiner Parkallee Fackeln aufgehängt, respektive so Kreuze aufgehängt, Pfähle, wo eine Christen dran gebunden hat und sie angezündet hat, damit seine Parkanlage beleuchtet ist. Historische Bücher sagen auch, dass es eine Hauptstrasse hatte zu seinem Machtzentrum, zu seinem Haus, wo links und rechts Christen aufgehängt worden sind und angezündet worden sind. Und er hat das genossen, das gesehen. Unwahrscheinlich. Das ist die Situation gewesen, wo die Christen drin sind in Rom. Und irgendwie hat der Petrus gemerkt, oh, das, was ich da spüre in Rom, das kommt langsam, wenn ich das wahrnehme, wenn ich so das feine Gespür, das Bauchgefühl, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen an in die Gemeinde. Ich muss denen einen Brief schreiben, damit sie festheben am Glauben. Nicht abhängen, sondern tief verankert sind. Du kannst die Folie wieder löschen. Und wenn du den Brief anfängst, anlesen, die heiden Petrusbrief, dann spürst du, dass es wahrscheinlich kommen könnte, die schlimme Zeit. Schmähungen, Verleumdungen, wie auch immer. Und zwischendurch spüren wir das ja auch in unserem Umfeld. Wenn du dich outen tust als Christ, ist nicht immer witzig. Das spüre ich auch in den Männerriegen. Es gibt immer so einen Teil, die finden das lässig, dass jetzt ein Pfarrer in den Männerriegen ist. Und sagen auch, oh, hast du schon gemerkt, Pascal, seit einem Jahr, wo du da bist, wir fluchen nicht mehr. Super. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, oh, jetzt kommt der neue ins Reisli mit dem Pfarrer, der nimmt uns die Freude weg. Das gehörst du auch. Okay, das gehört dazu. Aber es gibt auch ganz andere Ebenen, wo man das hört und Mühe haben, den Glauben zu leben. Dort, wo du bist, in deiner Situation. Der Nachbar muss schon lange. Der Mitarbeiter auch, wenn du im gleichen Auto hockst und musst irgendetwas machen. Und der ist voll gegen dich, weil du Christ bist. Nur ist dazu mal natürlich ums Leben gegangen. Da geht es bei uns als Psyche. Ins Herz hier, wo weh tut. Das war das Umfeld von diesem Brief. Und jetzt tauchen wir in einen Text rein, den ihr euch vorstellen müsst. Das haben wir ganz kurz gehört. Und jetzt gehört der Text von diesen Christen, die genau wahrscheinlich denken, in diese Situation kommen wir. Oder wir sind schon drin. Kannst du den Text zeigen? 1. Petrus 3 bis 5. Unglaublich, was der Petrus da sagt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Petrus hat das klares Ziel mit seinem Brief und die Verse sollen helfen, dass sie wieder neu an dem Fundament sollen sich einklinken. Und wenn du vieles im Petrusbrief nicht verstehst, musst du immer wieder zurück zu diesen Versen gehen. Das ist wie das Fundament vom Brief. Jawohl, es geht um die Hoffnung, um das, was mir geschenkt ist. Es geht um Jesus Christus und von Jesus her die Schrift verstehen. Und wenn das, was du im Kopf hast, ins Herz geht, sagt der Petrus, hey, bleibt an dieser Hoffnung, es geht um die Hoffnung. Ja, was bedeutet Hoffnung? Hoffnung ist ein Wort, das ein bisschen zwiespältig ist. Du hast etwas gesagt von dieser Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? So ein dummer Spruch. Aber man sagt im Umgangssprache nicht Hoffnung, sondern man sagt hoffentlich. Hoffentlich geht es gut unterwegs. Hat vielleicht ganz kurz mental im Herz der Gernot denkt im Auto. Ich weiß nicht, wie er angefahren ist nach Wattwil. So hoch Schnee. Hoffentlich komme ich gut an. Hoffentlich wird schönes Wetter. Hoffentlich komme ich den Job über. Hoffentlich ist so für mich so etwas Suspektes nicht festzumachen. Es ist wie Cola Light, es ist wie Citro Light. Es ist so eine Light-Version von Hoffnung, die dir nichts bringt. Wenn du sagst, hoffentlich, dann hast du so eine Idee, ja, wenn es dir nicht kommt, ist es nicht so schlimm. Dann ist es okay, ist halt anders rausgekommen. Pech gewesen. Aber es ist ein anderer Ansatz, wenn ich sage, hey, ich hoffe und ich bete im Auto, dass ich gut ankomme. Es hat eine andere Kraft. Dabei ist doch Hoffnung, das, was der Petrus sagt, so etwas mega Entscheidendes in unserem Leben, wo wir dringend brauchen. Auch wenn wir alles haben. Wir leben in der Schweiz, wir haben wirklich nicht viel zum Jammern. Uns geht es so gut, aber es ist das Entscheidende, was uns am Leben erhalten, die Hoffnung in dieser Situation, wo du drin bist. Vielleicht beruflich, gesundheitlich. Ich kenne euch ja nicht. Aber ich kenne unsere Gemeinde. Das sind Leute, die nachher sagen, das stimmt, ich kann wieder neu an dieser Hoffnung festmachen. Super ist Jesus gekommen. Daher ist die Zukunft. Da kommt meine Hilfe. Das ist meine Hoffnung. Ich klammere mich an ihm fest und dann komme ich durch die Krebskrankheit durch. Ist matchentscheidend. Also einfach sagen, hoffentlich verhebt es. Dann wären wir komische Christen. Hoffentlich hebt es, was du gesagt hast, Jesus. Nein, ich bin voller Hoffnung, dass es stimmt, was du gesagt hast. Und so sind wir schon beim nächsten Punkt. Das geht ja schnell. Es geht um eine sichere Hoffnung. Der Petrus sagt, es geht nicht nur um eine Hoffnung, sondern es geht um eine sichere Hoffnung. Das ist ganz nochmal eine andere Nuance. Der Petrus sagt, hey, es ist ja Hoffnung, die so sicher ist, dass es einen extremen Einfluss wird haben in dein Leben. Jetzt kannst du den nächsten Vers bringen, den Vers 6. Und das ist voll eigenartig, dass er das kann sagen jetzt. Nachdem hat er gesagt, hey, sichere Hoffnung und ihr habt alles und gerettet und das Erbe ist schon da und dann sagt er, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt noch nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und manches Schwere erleidet, das ist voll ein Widerspruch. Aber unser Leben ist doch so. Entschuldigung. Bei mir läuft doch in Wattwil nicht alles rund. Wie viele Böcke habe ich schon geschossen? Wo bin ich in meinem Leben schon, wie soll ich sagen, gescheitert? Auch in der Gemeindegründungsarbeit. Wahnsinnig. Aber es ist doch gegangen. Das ist unser Leben. Und der Petrus sagt, hey, ihr kommt von der Hoffnung her, dass ihr das könnt aushalten könnt. Also, dass ihr sogar noch Freude könnt. Das ist wahnsinnig, oder? Also, erzähl das in der Welt aus, dann würde ich sagen, geht's noch, Graf? Jetzt spinnst du. Das bist ein Fantast. Ich kann doch nicht in meinem Leiden rein noch jubeln. Das ist ja schizophren. Du brauchst einen Psychiater, Graf. Das ist genau das, was Petrus sagt. Der Ansatz kommt von dieser sicheren Hoffnung, darum kann ich das leben. Und das ist das, was wir brauchen, wir Christen. Wir brauchen einen Motor, wir brauchen einen Modus. Und der Modus heisst Hoffnungsmodus oder MUT, Mut. Mutig dran zu bleiben am Glauben. Yes, es kommt gut, weil wir leben zielorientiert. Ich könnte einen Hirnschlag hier oben bekommen, einen Herzinfarkt, Herzschlag, Tod, heute. Ich wäre im Himmel. Yes, das ist das Ziel. Aber während dem Leben bis zum Ziel muss ich an dieser Hoffnung festheben, damit ich kann, damit es funktioniert, für mich als Christ, für mich persönlich jetzt. Hoffentlich auch für dich. Okay, der Paulus, der Peter sagt, hey, wir haben eine Hoffnung, die verhebt. Wir haben sogar eine sichere Hoffnung. Jetzt müssen wir eben noch kurz die Frage stellen, woher kommt die Hoffnung, dass wir nachher auch ein Hoffnungsmahl können essen miteinander und feiern. Woher kommt das? Ich behaupte mal, das ist psychologisch, Kinder oder wir kommen schon mit dem leichten Flämmchen von dem Hoffnungsflamm, kommen wir schon auf die Welt. Irgendwie haben wir die Hoffnung irgendwie drin, die uns kämpfen lässt, aufstehen, dass man nach einer gescheiteren Schitterung wieder aufstehen kann und weitergehen. Das haben wir irgendwie drin. Vielleicht ist das der Überlebensinstinkt. Aber ich habe vier Kinder und bei meinen vier Kindern habe ich das feststellen. Meine Kinder sind hoffnungsvoller als ich. Kinder haben eine Realität, die sie einfach nicht abgeben, nämlich die Hoffnung, dass sie das Geschenk an Weihnachten rüberkommen, das sie sich erhoffen. Das ist unglaublich. Und dann haben sie es noch. Bin ich schauen, vor Weihnachten, oh, Joel, was wünschst du dir? Das dort. Ja, super, riesige Kiste, gell? Yes, ja, Lego. Papi auch mithelfen. Ja, super, ja, klar, ist mein Hobby auch. Dann habe ich die Kiste runtergenommen, den Preis angeschaut, das kannst du vergessen, oder? Und nachher ein bisschen, mach doch nichts, hast doch so ein Kärtchen, das schiebst irgendwo rein, kommt Geld raus. Unglaublich. Hey, ein Achtjähriger, so gut, oder? Du kannst mir es ja geben, ich gehe es holen. Und dann kommen die und sagen, ja, der Papi, der hat jetzt das beste Auto, es kann nichts passieren. Die sind voller Hoffnung. Sie sind erwartungsvoller. Sie glauben, dass Gute im Menschen, ob schon sie enttäuscht worden sind. Sie glauben an einen Papi, der Beste ist auf der Autostrasse. Sie glauben, dass es gut kommt, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht. Das ist unglaublich. Die Hoffnung wird die auch haben. Dann wirst du älter, oder? So gärdeter, so reifer, grauhöriger. Dann lebst du deine Enttäuschungen, weil von Menschen wirst du immer enttäuscht, dann wieder enttäuscht und dann irgendwann einmal wirst du ein Realist. Dann lebst du es immer wieder und dann wirst du aus einem Realist ein Pessimist und dann wo ist die Hoffnung? Hoffentlich kommt es gut raus. Versteht ihr, was ich meine? Der Petrus macht etwas Entscheidendes. Er lässt zurückschauen. Woher kommt eure Hoffnung? Kannst du die Folie noch mal bringen? Er ist der letzte noch. Genau. Woher kommt sie? Nimm die Vers mit heim und du sie noch mal an diesem schönen Wetter noch mal durchlesen. Und du den Rot unterstreichen. Woher kommt diese sichere Hoffnung? Sie kommt von Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt. Das ist die sichere Hoffnung. Und er hat ja mit Jesus zusammengelebt, er hat es erlebt, dass das Grab leer ist, und hat sogar noch geredet mit ihm und hat ihn gesehen auffahren. Es stimmt also. Wir haben einen Zeitzeugen. Das Dumme ist, wir glauben etwas, was wir nicht sehen, aber wir erleben es tagtäglich, wenn wir uns ausstrecken nach Jesus Christus. Und das ist der Beweis, dass der Glaube stimmt und verhebt. Also er lässt zurückschauen, die Gemeinde, die wahrscheinlich verfolgt wird, demnächst. Hey, bleib in einer sicheren Hoffnung. Und ich sage euch, warum dass er eine sichere Hoffnung hat, wie es aufgeht mit dem Jesus. Es stimmt. Yes, es ist gemacht. Haltet dran. Lebt zielorientiert. Hoffnung ist prägend, zielorientiert. Wenn jemand eine Idee hat, etwas zu machen, fährt er nicht beim Ziel an, sondern es fährt einen Weg. Anfangen an, schaffen, anmachen. Er braucht den Weg dazu, zum Ziel. Keiner sagt, ich mache dann eine Wanderung auf den Eiger und fährt oben an. Er muss zuerst unten anfangen. Und genau das Gleiche ist mit unserer Hoffnung auch. Wir fangen mal an. Einen Schritt mache ich in dieser Hoffnung. Das Ziel sehe ich zwar, aber ich muss eine Wegstrecke gehen. Es kommt nicht von allein. Das kommt nicht von allein. Du kannst nicht von allein Gemeinde gründen. Du musst mal anfangen, mutig, einen ersten Schritt machen. Leute einladen. in den Mutmodus reinkommen, mal einen Schritt machen, okay, ich bin ein bisschen Pessimist, ich bin enttäuscht worden, aber okay, jetzt was Abendmahl nachher, ich probiere es wieder, einen mutigen Schritt, ich habe es gehört, Hoffnung, Sicherheit, wow, Jesus geht mit mir, yes, nochmal einen Schritt. Und dann plötzlich kommst du immer näher ans Ziel. Es braucht den Weg dazu. Aber den Weg laufen musst du. Klar kannst du sagen, ich bin so vielfach enttäuscht worden, es bringt nichts. Ich bleibe in diesem Modus, es bringt nichts. Dann kann dir eines garantieren, es wird sich nie etwas verändern bei dir. Wenn du keinen Schritt unternimmst, wird sich nichts verändern. Du tust nur jammern, du tust nur heulen und du tust nur motzen. Es ist ja so. Wenn du aber mutig den anderen Weg gehst, so Jesus hin, er hilft mir wieder, er lässt mir neu sehen, er gibt mir eine neue Hoffnung, den Menschen neu nochmal anzuschauen, hast du einen anderen Modus, du gehst vorwärts. Nur zur Erinnerung, der Petrus schreibt den Brief nicht an Menschen, die auf einer Erfolgswelle gesurft sind, sondern die verfolgt worden sind. Er hat seine Leute gesehen, wie sie brennt haben, nebendran, beim Nero. Er würde wahrscheinlich sagen heute Morgen, hey, eure Hoffnung ist so much entscheidend. Bleibt dran bei Jesus und klammert euer Jesus fest und lebt aus dieser sicheren Hoffnung, geht mutig vorwärts. Der letzte Punkt, bevor wir dann ins Abendmahl übergehen, Hoffnung ist ansteckend. Ich habe eine Kerze mitgenommen. Rechts Ding, he? Wir als Familie lieben die Kerzen. Es ist auch in unserer Gemeinde, die brennt jetzt auch während der Zeit, wo der Gernot dran ist. Wir zünden immer eine Kerze, nicht weil wir irgendwie haben, mit Trauer an Weihnachten. So ein Licht ist für mich Hoffnungsschimmer. Wir sind Lichtträger, eigentlich. Haben wir das gewusst? Wir sind Hoffnungsträger. Weil jeder da drinnen hat es erlebt, wie Gott uns durchgeholfen hat durch Ups und Downs. Mit dieser Hoffnung ist so eine Sache. Hoffnung ist etwas, das man teilen kann mit anderen Menschen, wenn man draußen ist in der Welt. Plötzlich, wenn du ein Gespräch hast mit dem Mitarbeiter und der dir sagt, hey, du hast eigentlich ganz etwas Gutes, kannst du mir mehr erzählen? Für mich persönlich ist der Montagabend ganz etwas Wichtiges in den Männerreigen. Da hast du bei mir eine Zeit eingeteilt von 8 Uhr bis 2 Uhr morgens. Ich bin ein Nachtvogel, ein Nachtmensch. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn der grösste Haufen heimgeht auf die 11:30, bleiben etwa noch 6-8 Leute. Das ist die Zeit. Das sind die Leute, die mich durchfiltern und durchscannen. Und dann kommen die ganz heissen Gespräche. Pascal, du bist Pfarrer. Okay. Aber du lebst etwas vor. Hey, das habe ich nicht. Wie lange bist du geheiratet? 23 Jahre? Ich bin schon 3-mal geschieden. Wie machst du das? Hey, du kannst plötzlich einem Menschen Hoffnung geben und sagen, weißt du was, es liegt nicht an mir. Ich bin kein Hübscher. Nicht so einer. Ich bin kein Macher. Aber ich habe einen hinter mir, Jesus Christus. Hoffnung ist etwas, was sich multiplizieren lässt und verschenken lässt, das gemeint. Wir können uns gegenseitig anstecken mit dieser Hoffnung und raustragen und hoffen, dass der andere nächsten Sonntag endlich da ist und dann begrüßt wird. Schön, sind auch Gäste unter uns. Herzlich willkommen, das Kaffee ist gratis, alles, was dazukommt. Hoffnung ist ansteckend und inspirierend. Es ist die Hoffnung, die dir geniale Ideen gibt, wie kann ich jetzt zum Nächsten gehen? Wie können wir als Gemeinde zu den Nächsten gehen? Hoffnung macht Mut in Lebenssituationen, wo es in dir dunkel ist. Es kommt plötzlich Licht rein. Oh, Gott hat doch einen Plan mit mir. Trotz, dass ich eine Firma wieder zusammengeritten habe oder krank bin. Gott hat das ja für mich. In vieler Hinsicht ist die Hoffnung ein Licht in dieser Dunkelheit, wo wir drin leben. Entschuldigung, wir leben in einer Gesellschaft, wo es dunkel ist. Das müssen wir wissen. Ich erlebe Leute in Wattwil, die schreien nach dem Licht, sie wissen aber nicht, wo das Licht ist. Und Hoffnung, die du hast, die ihr habt als Gemeinde, bringt das Licht zu den Leuten, damit sie verstehen können, um was geht es denn? Ah, das ist die sichere Hoffnung. Und dann lernen sie immer mehr, den Jesus kennen, einen Schritt um Schritt um Schritt und plötzlich sind sie da. Habe ich auch erlebt mit dem Live-Seminar. Einer, der nichts wollte wissen, okay, jetzt kommt er in die Gemeinde. Krass. Wenn wir auch voller Hoffnung sind, von dieser sicheren Hoffnung kommen, wir können etwas bewirken in unserem Umfeld. Du kannst etwas bewirken. Bitte mach den Schritt. Tut um Himmels Willen etwas Mutiges, hat der Zwingli gesagt. Yes, wir sind es. Wir haben etwas. Ich bete noch. Jesus Christus, ich will dir Danke sagen, bist du unser Herr. Bist du Jesus Christus, der die Rettung ist, der Hoffnung ist, der Wiederherstellung ist. Jesus, du bist mein Wiederhersteller. Lass uns während dem Abendmahl uns wieder innerlich im Herz wiederherstellen. Ja, ich bin auf der sicheren Hoffnung. Es gibt Hoffnung für mein Leben. Gott kann etwas machen aus meinem Leben. Gang du während dem Abendmahl an den Lieder, die wir singen, durch die Reihe durch und bleib bei unseren Herzen stehen und berühre uns. Lass uns nicht gleich wieder gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir verändert rausgehen in einem MUT-Modus oder wie auch immer was für einen Modus. Jesus first oder wie auch immer. Danke, meinst du so gut mit uns. Bist du ein lebendiger Gott? Bist du mitten unter uns? Bist du um uns und über uns und unter uns und überall? Wir sind dir nicht egal, sondern begegnest uns mit Würde, mit Liebe, mit Hoffnung. Amen. Amen.